NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, Ihnen einen schönen guten Abend. Essen als Kult gehört Ernährung zum Lebensstil. So haben wir die Sendung überschrieben. Aber keine Sorge und keine Hoffnung, dies wird keine Kochsendung. Wir werden keine Rezepte veröffentlichen. Aber dennoch reden wir heute Abend über das Essen. Ob vegan, vegetarisch, bio, paleo, laktosefrei, diverse Diäten. Es gibt zig Arten, sich zu ernähren. Man könnte sagen, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Essen gilt inzwischen als Charaktereigenschaft, ja gar als politisches Statement. Essen ist viel mehr als nur satt werden. Über all das wollen wir reden, bis 21 Uhr mit unseren Gästen. Und wenn Sie zuhören und denken, dazu muss ich dringend was sagen, ich bin anderer Meinung, ich esse anders, ich kaufe anders ein, ich ernähre mich anders, dann rufen Sie uns an 08000 441 777 und nach 21 Uhr reden Sie dann mit und wir reden heute Abend. Ist Essen Kult? Gehört Ernährung zum Lebensstil? Professor Dr. Ines Heindl ist Ernährungswissenschaftlerin an der Europa-Universität in Flensburg. Guten Abend, Frau Heindl.
Guten Abend.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Essen als Kommunikation. Darauf würde ich gern später kommen. Vorher stehen Sie vor mir an der Kasse des Supermarktes und ich schaue in Ihren Einkaufswagen. Was sehe ich da?
Sie werden sicher sehr viel Gemüse in meinem Einkaufswagen sehen. Das klingt jetzt fast schon wie ein Klischee. Sie werden aber auch andere Dinge sehen, die vom Fleisch über Fisch über Dinge reichen, die ich auch gerne als Nachtisch esse. Was Sie allerdings bemerken werden, dass im Vordergrund die Qualität der Nahrung steht. Ich glaube, das wird sichtbar in meinem Einkaufswagen.
Dr. Timos Elrod ist Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen. Guten Abend, Herr Elrod.
Guten Abend.
Auch Sie stehen vor mir an der Kasse. Was sehe ich in Ihrem Einkaufswagen?
Ich musste prompt daran denken, dass ich, wenn ich einen Einkaufswagen voll einkaufe, dann häufig für den Studentenunterricht einkaufe. Jetzt könnte ich Ihnen schon das Rezept dafür nennen. Es geht nämlich um Chili con Carne, also geht es da um rote Bohnen, es geht um Tomaten, es geht um Zwiebeln, es geht um Paprika, es geht um Rindfleisch, es geht um Barbecue-Soße zum Ablöschen, gerne auch ein bisschen Rotwein oder Bier dazu, es geht um viele Gewürze. Jetzt haben wir das Rezept doch in der Sendung.
Gut, aber die Frage ist, was für ein Rindfleisch haben Sie denn gekauft?
Also ich bin da nicht sklavisch und kaufe immer und nur Bio-Rindfleisch. Ich glaube, dass das normale Rindfleisch in Deutschland auch schon richtig gut ist. Dann und wann, wenn es Bio gibt, das gibt es nämlich auch nicht immer, kaufe ich aber auch das.
Peter Wippermann ist aus Hamburg und ist Trendforscher, sitzt hier in Hamburg im Studio. Guten Abend, Herr Wippermann.
Guten Abend.
Sie hatten jetzt schön Gelegenheit, darüber nachzudenken, wenn Sie vor mir im Supermarkt stehen. Was sehe ich in Ihrem Einkaufswagen?
Ich gehe ganz selten in den Supermarkt. Ich kaufe hauptsächlich bei kleineren Händlern. Den Wocheneinkauf macht meine Frau auf dem Markt und ich kaufe hauptsächlich Käse und Obst.
Sagt etwas aus, der Inhalt eines Einkaufswagens, Frau Heindl, sagt das etwas über den Lebensstil der Menschen aus?
Ich sehe sehr gerne in die Einkaufswegen der Menschen vor mir und um mich herum, aber nicht um das zu bewerten, sondern mich interessiert, wie Sie schon erwähnt haben, so dieser Zusammenhang Essen ist Kommunikation. Und da frage ich mich dann eben gerne, was teilen diese Menschen über sich mit? Mhm. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, nicht, ich bewerte das dann nicht positiv, negativ und zwar, sondern rein als Mittel der Kommunikation stelle ich mir dann selber Fragen und die finde ich endlos interessant.
Aber wenn Sie in dem Einkaufswagen lauter Fertigpizzen sehen, dann sind sie doch nicht wertfrei, oder? Im Kopf?
Dann würde ich vielleicht zunächst mal sagen, in aller Freundlichkeit, diese Menschen haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich würde vielleicht auch denken, vielleicht wissen sie auch gar nicht, wie sie es zubereiten. Der Faktor Zeit im heutigen Alltag und Arbeitsalltag ist eine so wichtige Sache, die darf man bei diesem Ganzen nicht unter den Tisch fallen lassen.
Über Mühe und Zeit reden wir nachher noch, wenn es um das Einkaufen, um das Zubereiten geht. Sie haben ein schönes Wort geprägt in Ihrem Buch. Das Buch hat den Titel Essen als Kommunikation. Das Wort, was ich daran gefunden habe, heißt Verwirrung, also Essensverwirrung. Mhm. Was meinen Sie damit?
Im Lauf der vielen Jahre und ich darf an der Stelle vielleicht sagen, seit mehr als 35 Jahren bin ich mit diesem ganzen Thema Essen und Ernährung als Ernährungswissenschaftlerin unterwegs. hat sich manches verändert und was ich auch aus den Interviews ableiten kann, die ich seit über 10 Jahren führe. Und ein Faktor nimmt zu, auch in den Interviews, dass die Menschen verwirrt sind, ihnen fehlt die Orientierung. Und damit klage ich jetzt nicht an, in welche Richtung auch immer. Und ich versuche aber eben durch meine Forschung Antwort darauf zu geben, sodass das einfließen kann in die Ernährung und in die Beratung. Diese Verwirrung wird deutlich in den Interviews.
Wer verwirrt denn die Menschen?
Zum Beispiel die Vielzahl an Botschaften. Die Botschaften der Wissenschaft widersprechen oft den Botschaften der Wirtschaft. Die Medien siedeln sich irgendwo dazwischen an, haben teilweise auch so eine, Entschuldigung, anmaßende Haltung, als ob sie von der oberen Ebene der Erkenntnis uns dann sagen, was das Richtige ist, die besten Tipps und so weiter. Und in dieser Situation bewegen sich die Verbraucher und hören dann praktisch die Botschaften derer, die meinen, im Besitz der Wahrheit zu sein. So klingt es an ihre Ohren und dann sollen sie zu ihren eigenen Entscheidungen kommen.
Der Psychologe spricht, der Ernährungspsychologe in der Runde ist Herr Elrott. Herr Elrott, wenn man verwirrt ist, möchte man dagegen etwas tun? Womit helfen sich die Menschen, diese Verwirrung irgendwie in den Griff zu kriegen?
Sie brauchen eine Strategie, die die Komplexität der Entscheidungen reduziert. Denn die vielen widersprüchlichen Botschaften führen eigentlich dazu, dass Sie letztlich überhaupt nicht entscheiden können. Und eine Variante ist dann eine häufig gebrauchte, das heißt das Rekurrieren auf das, was man schon immer getan hat, also einfach nach Gewohnheit einzukaufen. Das ist übrigens auch ein sehr tragfähiges Argument, warum es so vielen Menschen schwerfällt, einfach ihr Essverhalten zu ändern, weil viele dieser Entscheidungen, die werden nicht bewusst überdacht, sondern die werden einfach nach Gewohnheit getroffen und in der Zwischenzeit denkt man über viele andere Dinge nach, aber nicht über die Essentscheidungen. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Die andere Möglichkeit wäre, einen der vielen modernen Ernährungsstile zu übernehmen, denn der trägt ja auch dazu bei, Komplexität zu reduzieren. Wenn ich beispielsweise entscheide, Laktose vertrage ich nicht und ich kaufe jetzt nur noch laktosefrei ein, dann habe ich auch eine deutlich einfachere Einkaufsentscheidung, weil ich viele, viele Lebensmittel im Supermarkt einfach gar nicht mehr sehen muss, denn die enthalten Laktose und die sind ab diesem Zeitpunkt ja gar nichts mehr für mich.
Herr Wippermann, wenn wir statt Verwirrung den Begriff Verunsicherung setzen, was tun die Menschen denn, dieser Verunsicherung irgendwas entgegenzusetzen?
Also ich glaube, dass die Menschen nicht verwirrt sind, sondern ich glaube, dass die Menschen sich ganz unterschiedlich verhalten und einige ignorieren sozusagen alle Hinweise auf die unterschiedlichen Effekte des Essens, das sind ungefähr 15% in der Gesellschaft. Dann haben wir einen Großteil der Gesellschaft, die sehr traditionell ist und dann gibt es aber gerade in den Großstädten Gruppen, die das Essen sehr, sehr persönlich nehmen im wahrsten Sinne des Wortes und aus dem Essverhalten heraus soziale Beziehungen aufbauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz neu ist. Wenn wir über Komplexität reden, ist das aus meiner Sicht absolut richtig. Der Alltag ist unübersichtlich geworden. Der Rückzug auf den eigenen Körper in Verbindung mit der Ernährungsweise ist für einige eine Stütze geworden. Da würde ich Herrn Elroth total unterstützen. Und diese Idee, dass wir unterschiedliche Communities im Essverhalten haben, das ist das Besondere, was eigentlich die Diskussion so spannend macht.
Wie ist das denn, wenn Sie sagen unterschiedliche Communities? Wie verhalten sich denn diese Gemeinschaften, die einen unterschiedlichen Ernährungsstil haben, wie verhalten die sich gegenseitig gegeneinander?
Ja, sie verhalten sich fast feindlich gegeneinander. Man kann das sehr gut sehen in der Gruppierung der, sagen wir, fleischorientierten Ernährungsweise und derjenigen, die das total ablehnen, die daraus eben auch politische Strategien entwickeln für eine bessere Welt und die durchaus Druck in der Öffentlichkeit machen, um insgesamt Veränderungen herbeizuführen.
Will da eine Gruppe sagen, ich bin besser als du?
Im Moment sieht es so aus, dass diejenigen, die auf Fleisch grundsätzlich verzichten oder hauptsächlich verzichten, eine Strategie haben, wo sie die Welt positiver sehen als diejenigen, die eben Fleisch essen. Und das macht sie stark, moralisch gesehen, aus ihrer Sicht heraus. Und das macht sie natürlich zum roten Tuch derjenigen, die eigentlich nach wie vor Fleisch essen.
Frau Heindl, Sie haben vorhin gesagt, Sie beschäftigen sich schon lange mit Ernährungsfragen. Wann fing das denn an, dass sich da Gruppen gebildet haben, die gegeneinander sind?
Also ich kann es sicherlich nicht genau sagen, wann das anfing, aber den verstärkenden Effekt in diesen Gruppen haben mit Sicherheit die Netzwerke des Essens und bis in die virtuellen Netzwerke. Und ich kann das nur noch mal unterstreichen, was da teilweise zwischen diesen Gegensätzen von Paleo, also Steinzeitdiät, und Veganismus unterwegs ist. Das wirkt fast militant, wie sich die Gruppen dort austauschen. Aber ich kann es nicht genau sagen, wann es angefangen hat. Aber es wird verstärkt durch diese virtuellen Netzwerke. Denn in diesen virtuellen Netzwerken sind ja nicht immer nur, was weiß ich, kleine Gruppen am Tisch, sondern da kommen ja immer die Partner derjenigen, die da am Tisch sind, kommen ja auch noch mit an den Tisch. Aber was ich sehr neu finde in der Wahrnehmung eben derer, die man ja anders vielleicht als wir zu den Digital Natives rechnet, also die mit dem Digitalen groß geworden sind, was ins Netz gestellt wird. Ich bin jetzt unterwegs gewesen, zum Beispiel in Neuseeland, und das ist noch wesentlich ausdrucksstärker, was dann an Selfies oder Assis im Netz steht, also um zu einer Gemeinschaft zu gehören. Und man verstärkt sich selbst in der Kommunikation in dieser Gruppe. Das war in den Medien, was Sie mir da angesehen haben, also noch wesentlich weiter, als ich das hier erlebe.
Herr Elroth, heißt das aus der Sicht der Psychologie, es geht eigentlich gar nicht um das Essen, sondern es geht um eine Gruppenzugehörigkeit?
Das ist in der Tat so. Das war zwar sicher auch ganz früher schon so, nur scheint im Moment das von vielen Gruppen in der Bevölkerung genutzt zu werden, um die eigene Identität zu modellieren, um also einmal die Gemeinschaft mit manchen herauszustellen, aber auch genauso den Unterschied zu wieder anderen. Und dafür kann man eben auch sehr gut den eigenen Ernährungsstil verwenden. Ein Hilfsmittel, Frau Heindl hat das schon angesprochen, sind die digitalen sozialen Netzwerke, die es eben zulassen, dass man Verbindungen auch mit Menschen eingeht, die gar nicht am Ort sind, die irgendwo anders sind. Aber man schafft quasi eine eigene, in Häkchen, Religionsgemeinschaft derer, die den gleichen Ernährungsstil pflegen, das gleiche Wertesystem pflegen. Man schafft sich also auch ein Stück eine neue Familie. Und das fällt in eine Zeit, wo klassische Ordnungs- und Wertesysteme, Familie, Religion, tendenziell an Wert verlieren oder an Bedeutung verlieren. Und es gibt also eine Art von Vakuum, was Leitplanken und Ordnung im Leben angeht oder vielleicht auch Verlässlichkeit und Zugehörigkeit. Und das kann man tatsächlich teilweise füllen mit einem Ernährungsstil, der mir automatisch eine neue Familie bringt. Mhm. Um das mit einem Beispiel zu illustrieren, wenn Sie sagen, ich bin ab heute Paleo, und dann gehen Sie in ein großes Paleo-Forum und sagen, ich bin neu hier, ich bin jetzt auch Paleo oder ich esse jetzt auch Steinzeit-Diät, dann haben Sie plötzlich Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Freunden, die Sie dort begeistert aufnehmen. Und das Gleiche passiert auf der anderen Seite der Skala auch, wenn Sie sich im Vegan-Forum anmelden. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt natürlich noch viel mehr Ernährungsstile. Also wird quasi der Ernährungsstil zur Identitätsstiftung gebraucht.
Gut, ich würde es ein bisschen kleiner drehen. Weg von den Foren im Internet. Wie ist es denn gesellschaftlich? Eine Gruppe sitzt am Tisch und einer sagt, ich bin vegan, und der andere sagt Vegetarier, und der kocht, kriegt ein Problem.
Das ist die Situation, die Sie heute haben, wenn Sie einen Kindergeburtstag feiern wollen oder wenn Sie viele Gäste auf einmal einladen wollen, dass das Leben in dieser Hinsicht dann kompliziert geworden ist. Und da gibt es dann sicherlich diejenigen, die das Ganze sehr kompromissbereit betreiben und wo es dann auch kein Problem ist, da irgendeinen Kompromiss zu finden. Aber es gibt auch diejenigen, die sich eben so stark abgrenzen, dass hier auch keine Kompromisse möglich sind und die dann quasi die Tischgemeinschaft verlassen, wenn sie dort nicht das vorfinden, was zu ihrem Ernährungsstil, zu ihrer ein Stück weit Ideologie passt.
Würden Sie so mutig sein und sagen, wer ist in dieser Gesellschaft dann in dieser Runde am Esstisch politisch korrekt?
Ich glaube, dass diese Ableitung ist praktisch nicht möglich. Also es geht ja auch um die Frage Fleisch oder Nicht-Fleisch. Das ist eine, die wir heute viel diskutieren. Aber wir sind einfach in eine Welt hineingeboren und unsere Vorfahren haben Fleisch gegessen. Das Fleisch hat ihnen geholfen, über den Winter zu kommen, denn im Winter waren einfach Nahrungskalorien knapp. Die Säugetiere haben den Winter überlebt und haben den ganzen Winter die Nahrungskalorien geliefert und auch lebensnotwendige Mikronährstoffe, sodass wir uns jetzt nicht anmaßen können, unsere gesamte Vergangenheit als Fleisch falsch, nicht richtig oder unmoralisch zu bezeichnen. Wir sind da reingeboren und reingewachsen und wir sind auch genetisch Omnivore. Das ist also,
was heißt das, Omnivore?
Ja, Omnivore heißt, dass wir sind quasi so gemacht, dass wir sowohl Pflanzen als auch Tiere essen können, was jetzt Darmlänge und Stoffwechsel und Magen und Zähne angeht als Beispiel. Das heißt also, es ist unglaublich schwer, da irgendetwas abzuleiten, was uns heute richten lässt. Das eine ist das Richtige oder das moralisch Richtige und das andere nicht.
Der Satz sorgt, glaube ich, für Provokation bei den Hörern. Ja, ich habe sie gehört, Frau Heindl. Einen Moment. Ich wollte den Hörern sagen, sie können sich gerne einschalten, wenn sie etwas hören, was ihnen nicht behagt oder wenn sie zustimmen wollen, dann rufen sie uns an 08000 441777 und wir reden dann nach 21 Uhr miteinander. Frau Heindl, können Sie es im Moment speichern, weil Herr Wippermann ist ganz unruhig hier im Studio.
Ja, genau, mir geht es genauso.
Gut, ich liebe das, wenn Gäste unruhig werden. Dann sorgen wir erstmal bei Herrn Wippermann für Ruhe. Bitte schön.
Ich glaube, das Interessante ist, sich daran zu erinnern, dass wir vor 9 Jahren noch kein mobiles Internet haben und dass wir uns angewöhnt haben, unseren eigenen Tagesrhythmus zu leben und gleichzeitig die Sehnsucht haben, andere Menschen als Sozialpartner zu sehen. Früher hat man gemeinsam gegessen, das ist relativ selten geworden, oder aber es wird zelebriert, vor allen Dingen bei Jüngeren. Und die Idee, dass wir Bilder ins Netz stellen, hat vor allen Dingen die Funktion, dass wir soziale Zugehörigkeit organisieren über virtuelle Medien. Mhm. Das Interessante in der Entwicklung ist, dass wir im Moment sehen, dass diese Fotos sich verändern in Videostreams und die wirkliche Veränderung, dramatische Veränderung, kommt aus Korea. Hier ist es bereits so, dass man sozusagen über Internetfernsehen gemeinsam isst oder jemand vorisst sozusagen. Und das Überraschende ist, dass mittlerweile die Kanäle, wo Videospiele stattfinden, plötzlich auch darüber berichten, dass die Leute nicht zugucken, wie andere Videospiele machen, sondern zugucken, wie andere essen.
Sie haben eben das Wort Gemeinschaft gesagt. Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob das tatsächlich, sagen wir mal, immer weniger wird, dass Menschen sich am Esstisch versammeln?
Das kann, glaube ich, jeder selber überprüfen, dass Menschen im Pappbecher asiatisches Essen im Bus zu sich nehmen, ist heute durchaus akzeptiert. Mhm. Die Idee, dass wir eigentlich beiläufig uns ernähren, ist gerade in den Großstädten unter denjenigen, die Leistungsbringer sind, selbstverständlich. Das Kochen zu Hause ist eher, sagen wir, die Ausnahmesituation bei jungen Familien geworden. Und die Veränderung vom Mittagessen zum Abendessen belegt es auch nochmal. Also die soziale Entflechtung sozusagen hat am Essenstisch stattgefunden.
Frau Heindl, nun Ihre Unruhe.
Die bezog sich auf das sehr schöne Beispiel von Herrn Elroth. Und zwar, ich sah die Situation in einer Veranstaltung vor mir, wo ich eben davon sprach, 10 Personen sitzen am Tisch und ich muss für jede Person praktisch abfragen, wo es Besonderheiten, Unverträglichkeiten und so weiter gibt. Und dann gab mir die Gruppe zurück, worin ich da ein Problem sehe. Und das waren, wie gesagt, junge Leute im Alter von ca. 25 Jahren. Da habe ich gedacht, gut, das werde ich mehr einbauen in meine Untersuchungen, denn das haben wir bisher noch weniger gesagt. Diese Identifikation, von der wir sprechen, die passiert über die Formulierung, die Menschen wählen. Und das fehlt mir ganz stark, also in der Anwendung all dessen, worüber wir sprechen, zu hören, wie erzählen sich die Menschen in ihren Geschichten und darüber vielleicht auch sogar anzusetzen, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt.
Ja, Ihr Buch heißt ja Essen ist Kommunikation. Mein erster Gedanke war, Sie meinen damit, dass man gemeinsam isst und sich unterhält. Aber Sie meinen das viel weitläufiger, ne?
Ich habe, das will ich aber nur sehr kurz machen, 4 Ebenen durch meine Forschung herausgefunden. Und die spannendste Ebene ist wirklich die 4. Ebene, wenn Essen selbst zu einem Mittel der Kommunikation wird. Also nur ein Beispiel, ein junger Mann lädt eine junge Frau ein, freut sich wahnsinnig auf ein Mehrgänge-Menü und so weiter, hat sich das genau überlegt und die junge Dame wählt Salat an diesem Tisch. Das ist ein Mittel der Kommunikation, das sie wählt, worauf der junge Mann reagieren wird, wie auch immer. Zumindest wird vielleicht ein wenig Enttäuschung da sein. Aber das ist nur ein Beispiel für die vielen vielen, vielen Beispiele, die ich aus den Interviews bezogen habe, wie die Menschen sich in der Formulierung eine Identität schaffen. Also ich nehme nur mal ein Beispiel zwischen Männern und Frauen. Wenn Frauen einkaufen und sie sprechen, benutzen Diminutive, also Verniedlichungen, sprechen von Schüchen, das würde ein Mann niemals tun. Dagegen würde ein Mann vielleicht seinen Bierkonsum etwas herunterspielen und vom gelegentlichen Bierchen sprechen. Mhm. Das sind Dinge, die mich interessieren in der Forschung.
Mir geht gerade noch das Liebespaar durch den Kopf, dass er 4 Gänge möchte und sie nimmt nur den Salat. Gibt es denn auch eine Kommunikation, wo das Essen dafür sorgt, dass Menschen zueinander finden?
Ich bin ja fast die meiste Zeit, seit ich in Flensburg bin, in der Bildung unterwegs. Und da möchte ich gerne an der Stelle einführen, dass man sich da, wo soziale Räume ohnehin gegeben sind, man diese sozialen Räume nicht genügend, meiner Meinung nach, für die sozialen Räume des Essens nutzt. Denn da könnte ich Ihnen jetzt Beispiele ohne Ende liefern in Kindertagesstätten, Schulen, wo das wunderbar gelingt, wo sich junge Leute auch ohne Handy, ohne virtuelle Welten an diese Tische setzen. Aber das ist, bleibt dem Zufall überlassen und von was Flächendeckendes in Deutschland hat das überhaupt nicht.
Herr Ellert, hat Herr Wippermann recht, wenn er sagt, der Esstisch, wo die Menschen sich denn zusammensetzen, ja, das wird immer weniger. Wir leben in einer To-Go-Gesellschaft. Würden Sie das unterschreiben?
Absolut. Die Studien zeigen das ganz klar, dass vor allen Dingen die jungen Menschen eigentlich kaum noch am Esstisch sitzen. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns, und zwar durch alle Altersgruppen, das gemeinsame Essen eigentlich. Und das ist so ein bisschen der Preis, den wir zahlen müssen für die extreme Entstrukturierung des Lebensalltages durch immer flexiblere Arbeitszeiten, durch immer kleinere Familienstrukturen. Als Beispiel immer größere Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Frauen arbeiten heute typischerweise. Und damit ist das eben nicht mehr so, wie das früher war. Und die gemeinsame Mahlzeit wird zur großen Ausnahme und wie Herr Wippermann das schon sehr richtig gesagt hat, sie wird in extenso zelebriert und das führt dann eigentlich zu der widersinnigen Erkenntnis, dass wir in Deutschland immer teurere Küchen kaufen, die allerdings immer weniger verwenden. Das ist ganz verrückt. Früher hat man normale Küchen gehabt und hat die täglich mehrfach verwendet. Heute haben wir super High-End-Küchen und verwenden sie, wenn es hochkommt, 1 oder 2 Mal in der Woche. Das ist jetzt vielleicht im Durchschnitt. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Mhm. Herr Lott, was bedeutet das denn, wenn diese Kultur, diese Tradition wegfällt, dass wir uns, ja, früher sah man sich vielleicht zum Mittagessen und abends gab es das sogenannte Abendbrot. Wenn es das nicht mehr gibt, dieser Takt, dieser Alltagstakt wegbricht, ist das für die Menschen gut?
Ein größeres Problem, also erstmal muss man sagen, das ist eine Anpassung an die extremen Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen der Arbeitswelt. Das ist sicherlich die Hauptursache dafür.
Sie dürfen das gerne mal bewerten.
Ja, also wollte ich gerne tun. Es gibt einen Aspekt, der sehr negativ ist, und zwar, dass Essen unglaublich wichtig ist für die soziale Zugehörigkeit. Denn beim Essen bilden wir sehr tragfähige soziale Netzwerke mit den Menschen aus, die mit uns am Tisch sitzen. Wenn wir nicht gemeinsam essen, sondern jeder als Einzelkämpfer mit dem Pappbecher und dem China-Essen im Bus oder in der Straßenbahn sitzt, dann bilden wir eben diese Bindungen zu anderen nicht aus. Und das ist etwas, was für unser soziales Netzwerk schlecht ist und für unsere soziale Einbettung schlecht ist. Mhm. Und für die Gesundheit von Menschen ist es unendlich wichtig, dass sie ein richtig gutes soziales Netzwerk haben. Essen kann jetzt nicht mehr in dem Umfang dazu beitragen, dieses soziale Netzwerk auszubilden. Man kann natürlich dann auch ein Facebook oder ein Twitter oder ein Snapchat benutzen. Das macht auch ein bisschen soziale Bindung. Nur nach allen Erkenntnissen ist diese Art der sozialen Bindung nicht so tragfähig wie die soziale Bindung durch die Kontakte beim Essen vor Ort.
Ich kann mir denken, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt denken, wie machen wir das eigentlich? Essen wir noch gemeinsam in der Familie? Esse ich eigentlich mal mit meinen Kollegen zusammen oder gehen wir irgendwo hin und machen das alles to go, schnell im Stehen? Ihre Erfahrungen sind uns wichtig. 0800 441 777, rufen Sie uns gerne an, 0800 441 777. Wie halten Sie es mit der Gemeinschaft und dem Essen, dem Miteinander reden und dem Essen, oder findet das nicht mehr statt? Eben fiel das Stichwort Gesundheit. Herr Wippermann, wenn man sich mit Nahrung beschäftigt, kommt man immer darauf, dass die Menschen sich gesund ernähren wollen. Woher kommt dieser Drang, wenn ich etwas esse, muss ich darauf achten, ob das gesund ist?
Also es ist so, dass Gesundheit der wichtigste Wert in Deutschland ist vor Freiheit. Das ist ein Wert, den wir seit 4 Jahren untersuchen, TNS, Infratest und Trendbüro. Das hängt vor allen Dingen mit der Leistungsgesellschaft zusammen. Wir sind in einer Situation, wo wir jederzeit Energie einsetzen müssen, wach sein müssen, Leistungsfähigkeit zeigen müssen. Und wir sehen auch da wieder eine deutliche Polarisierung. Auf der einen Seite deutliche Übergewichtigkeit bei Menschen, die sozusagen am Rande der Leistungsfähigkeit sich wiederfinden, und eine absolute Selbstdisziplin beim Essen bei denjenigen, die eben attraktiv und hoch begehrt, entweder im wirtschaftlichen Sinne oder eben auch im sexuellen Sinne sein wollen.
Ich würde es gerne mit einer Zahl untermauern. 16% der Deutschen sind fettleibig, sagt OECD, und 15% der Kinder als dick. Ist es fair, Frau Heindl, zu sagen, du bist übergewichtig, du ernährst dich falsch, du gehörst an den Rand der Gesellschaft?
Ich würde grundsätzlich sagen, das ist nicht fair, aber ich möchte es auch begründen vor dem Hintergrund, nochmal anknüpfen an das, was ich eben sagte. Wenn wir uns in der Gesellschaft umschauen, wo könnte es denn soziale Räume geben oder wo könnten soziale Räume entstehen, soziale Räume des Essens, dann ist unsere Gesellschaft in der Verantwortung, nach der Familie, neben der Familie, mit der Familie, Kindertagesstätten und Schulen in die Lage zu versetzen, dass solche sozialen Räume entstehen. Das Interessante ist, dass diese positiven Beispiele existieren. Eine wirkliche Antwort kann ich allerdings nicht darauf geben, warum dort nicht mehr investiert wird, in Menschen investiert wird, um diese sozialen Räume auszubauen. Mhm. Denn die jungen Leute reagieren darauf. Das merken wir bei unseren Studierenden deutlicher denn je, bei den jungen Studierenden, dass sie Interesse daran haben. Wir haben einen Studienbereich eingerichtet in Flensburg und wir können uns über Zuspruch überhaupt nicht beklagen. Im Gegenteil, wir müssen begrenzen, der mit diesem Thema zu tun hat.
Herr Erlott, ich würde Sie noch mal gerne als Psychologe fragen, kann man das sagen, ich habe die Formulierung benutzt, ist das fair zu sagen, wenn wir einen fettleibigen Menschen sehen, dann können wir daraus schließen, er gehört nicht zu denen, die sich gesund ernähren wollen oder können?
Ganz klar, das ist unfair, weil Menschen völlig unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Das heißt, es gibt diejenigen, die auf die Welt kommen und die, weil sie Glück haben, die richtigen Gene mit auf den Weg bekommen haben, die, weil sie Glück hatten, im Bauch der Mutter und im ersten Lebensjahr das Richtige zu essen bekamen. Das macht so etwas, was man epigenetische Prägung des Stoffwechsels nennt. Und die in einem sozialen Netzwerk aufwachsen, was quasi perfekt den Körper dabei unterstützt, ein normales Gewicht zu erreichen. Das ist jetzt das, was perfekt laufen kann. Und dann haben solche Menschen einfach andere Voraussetzungen als diejenigen, bei denen alles falsch gelaufen ist. Und es ist hinreichend unfair zu sagen, es ist nur mangelnde Selbstdisziplin. Mhm. Sicherlich ist das ein Aspekt. Natürlich kann man durch Willen etwas tun, aber man kann nicht alles das rückgängig machen. Man kann seine Gene nicht umdrehen, wenn die halt nicht unterstützend sind. Man kann das nicht rückgängig machen, was in den frühen Lebensjahren passiert ist. Und auch nicht das soziale Netzwerk, in das man hineingeboren wurde.
Gut, das sind Ihre Argumente. Ich frage mal Herrn Wippermann als Trendforscher, ob er Erfahrungen darüber hat. Kann man sagen, warum 16% der Deutschen fettleibig sind und warum andere eher versuchen, schlank zu sein?
Ich glaube, das ist einfacher zu erklären, warum andere versuchen, schlank zu sein. Das hängt ganz stark mit den Medienvorbildern zusammen. Und auch da ist es interessant, dass die digitalen Bilder uns idealisieren. Das heißt, wir sehen gefotoshoppt aus, wir sehen schmaler aus, sehen attraktiver aus. Wenn wir die Bilder im Fernsehen sehen, wissen wir auch, dass hier manipulierte Bilder sozusagen uns begegnen. Und die Vorbilder sind gerade für jüngere, weibliche Menschen außerordentlich prägend. Mhm. Und wir haben hier zwei Erscheinungsbilder. Einmal eine Gruppe von Menschen, die deutlich an Gewicht zugelegt haben und damit auch Probleme haben, und zum anderen Menschen, die Magersucht suchen oder ähnliche Erscheinungsformen, also sich bewusst an den Rand bringen des normalen Essverhaltens.
Wir sind mitten in der Debatte. Wir reden heute Abend im Themenabend über das Thema Essen als Kult. Gehört Ernährung zum Lebensstil? Wir haben noch nicht über Einkaufen gesprochen und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, jedenfalls nicht ausführlich, dass es auch Mühe und Zeit braucht, sich in Anführungsstrichen gut zu ernähren. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer, und nach den Nachrichten um 21.05 Uhr reden Sie dann mit. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bohmann. Wir reden heute Abend im Themenabend über Essen, und zwar Essen als Kult. Gehört Ernährung zum Lebensstil? Ich bin sicher, Sie machen sich Gedanken darüber, wenn Sie etwas essen. Vielleicht machen Sie sich auch Gedanken darüber, wie will ich das denn zelebrieren? Esse ich mehr alleine? Esse ich in Gemeinschaft? Esse ich in der Familie? Wobei ertappe ich mich beim Essen? Esse ich womöglich vor dem Bildschirm mit der Tagesschau? Und dann haben wir noch die Aspekte, wie kaufe ich eigentlich ein und wie bereite ich mein Essen denn zu? Gucke ich nur Kochsendungen oder koche ich auch selber? Das sind alles Stichwörter, von denen ich glaube, dass Sie dazu etwas erzählen können. Dann rufen Sie uns an. 08000 441 777.
Essen ist für mich zwar keine Ideologie, aber trotzdem versuche ich, mit einem guten Gewissen essen zu können. Und dazu gehört halt auch, dass die Nahrungsmittel aus Produktionsumständen kommen, die ethisch vertretbar sind.
Natürlich ist das ein Statement, ne? Wenn man sich jetzt sozusagen zu Bio bekennt, ist das ja auch eine Sache für die Umwelt, weil natürlich da erneuerbar sozusagen gegessen wird. Politisch korrekt, dass man irgendwie gegen diese ganze Massentierhaltung ist und so weiter, das ist natürlich das Statement, was dahinter steckt, ne?
Ich bin Vegetarier. Ich habe das mal ausprobiert und dachte dann, okay, das gefällt mir, das mache ich weiter. Die Gründe sind einmal, dass ich nicht genau weiß, was drin ist. Und wenn ich nicht genau weiß, was drin ist, würde ich es auch nicht essen.
Uns ist wichtig, dass von allen Nährstoffgruppen was dabei ist, dass es schmeckt. Und wir kochen das dann halt alles immer selbst.
Ich bin Genießertyp. Achte einfach auf gutes Essen und gehe gerne in schöne Restaurants und koche gerne gutes Essen.
Für mich ist Essen eigentlich so eine Art von Gemütlichkeit, Zusammensein. Ich genieße dann einfach auch die Zeit, die man sich dafür nimmt.
Auch Essen ist für mich auch ein bisschen Hobby. Ich esse gerne, öfter am Tag, also nicht nur die bestimmten Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, sondern auch viele Kleinigkeiten zwischendurch.
Ich finde Essen ganz toll, aber das Problem sind die Funde und die bereiten mir dann schon immer wieder Probleme.
Zusammensitzen am Tisch, schön essen, schön eindecken, mit Blümchen, mit allem drum und dran. Das ist für mich Essen.
Mit Blümchen und allem drum und dran. So kann es sein. Gehört Ernährung zum Lebensstil? Das ist unsere Frage im Themenabend heute Abend. Und das waren erste Stimmen gesammelt von Silvia Buckel. Wenn wir heute Abend über all dieses reden, über Essen, über Einkaufen, über Mühe, über Kochen, Frau Heindl, Sie sind Ernährungswissenschaftlerin, ist diese Debatte eine Luxusdebatte?
Nein, mit Sicherheit nicht. Diese Debatte ist ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber mir ist es schon ein Anliegen, gerade aus Veranstaltungen in der letzten Zeit, etwas mehr Entspannung in diese Debatte zu bringen. Und da sind eigentlich die Hörer, die sich gerade geäußert haben, unterstützen das ganz wunderbar. Wenn wir das zum Beispiel auch aus der Sicht der Ernährungswissenschaft besser hinbekommen, wenn wir immer da, wo wir Verantwortung für gemeinsames Essen haben, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dann könnte auch etwas mehr Entspannung dabei herauskommen, dass Essen und Genuss wieder auch mehr im Mittelpunkt stehen darf.
Wer sorgt denn für die Verspannung?
Das sind nach meiner Meinung nach die teilweise vielen gegensätzlichen Botschaften. Und ich habe vorhin schon mal deutlich gemacht, da spielen die Medien dazwischen auch ihre Rolle, wie sie Botschaften vermitteln in ihrer Gegensätzlichkeit oder sich dazwischen stellen. Und selbstverständlich sorgen die Menschen auch selber, wenn sie einem solchen Optimierungsgebot oder folgen oder verzweifelt sind, dann entsteht Spannung und eben auch Spannung an den Tischen, an denen gegessen wird.
Es gibt eine Zahl, die ist erschreckend. Pro Kopf landen 82 Kilo Nahrungsmittel jährlich im Müll. Pro Kopf 82 Kilo. Herr Wippermann, Sie sind Trendforscher. Ist diese Debatte oder diese Streitereien zwischen den einzelnen Ideologien wie vegan, vegetarisch, paleo und laktosefrei, ist das nur möglich, weil es uns so gut geht?
Sicherlich ist das ein Grund. Man muss sehen, 1,5 Millionen Menschen in Deutschland werden über Tafeln ernährt, also kriegen sozusagen das Essen umsonst. Tatsächlich ist es aber so, dass Essen deutlich macht, dass wir uns konzentrieren auf uns selber, dass unser Körper zum Mittelpunkt der eigenen Welt wird und dass wir versuchen, sozusagen etwas gestalten zu können, und uns darüber natürlich auch austauschen wollen, was uns sonst in vielen Bereichen nicht mehr gelingt. Mhm. Wenn man ein paar Jahre zurückguckt, war es halt so, dass man große politische Entwürfe miteinander diskutiert hat oder das Thema Umweltschutz sozusagen kontrovers diskutiert hat. Ernährung ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, über den man sich im Moment streiten kann.
Herr Elroth, Sie sind der Ernährungspsychologe in der Runde. Ich bleibe nochmal bei der Luxusfrage. Wenn wir mal eine Generation zurückblicken, die Eltern hatten diese Debatten nicht. Warum gab es die damals nicht?
Weil das eine Zeit war, die letztlich aus dem Mangel erwachsen war. Das heißt, es war dann die erste Generation, die selbst den Mangel nicht mehr hatte. Und wo man quasi das genießen konnte, was man sich tatsächlich leisten konnte. Und dass Essen günstig ist und gut verfügbar, ist ja letztlich auch ein Stück Wohlstandsgewinn für eine Gesellschaft. Das muss man durchaus auch mal positiv beschreiben. Das wird sicherlich in einzelnen Situationen mittlerweile ins Gegenteil verkehrt, wenn wir über Überernährung und Übergewicht und Adipositas, also krankhaftes Übergewicht und Diabetes Typ 2 sprechen. Aber letztlich hatte die Generation damals überhaupt kein Problem damit, weil es einfach das erste Mal war, dass man wirklich in vollen Zügen das Essen zur Verfügung hatte und genießen konnte.
Frau Heindl, das heißt doch, früher konnte man sagen, nimm noch ein bisschen mehr Butter, oder die Kinder wurden gequält, den Teller aufzuessen, bis der Drache zu sehen war auf dem Grund des Tellers. Das ist ein anderes Problem. Mhm. Wie ist dieser Wandel vonstatten gegangen, dass es das früher gab und heute streiten sich Gruppen?
Das ist ein längerer Weg dahin, der, wenn ich es versuche, es auf in der Kürze zu beschreiben, es hat sicherlich mit der ungeheuren Angebotspalette zu tun, die durch die Nahrungsmittelindustrie in unseren Alltag gekommen ist. Und da tun mir, muss ich ehrlich sagen, die Verbraucher richtig leid, sich an diesen Märkten zu orientieren. Und meine Erfahrung ist, dass sie genau da auch Orientierung brauchen. Und um das jetzt nicht zu simplifizieren, aber man muss an manchen Stellen Dinge vereinfachen, man muss Zusammenhänge aufklären, wo Rezepturen regelrecht unterwandert werden. Wenn ich an bestimmte Produkte, Getränke, Speisen denke, da tun mir die Verbraucher richtig leid.
Da hat Andreas Sommer geschrieben aus Hennstedt-Ulzburg, ich zitiere einen Satz aus seinem Brief, seit etwa 5 Generationen verlernen die Menschen den Umgang mit Lebensmitteln, überlassen das komplett der Industrie. Ist das das, was Sie meinen?
Ich werde jetzt mal ein bisschen provozierender, wenn ich mit Studierenden darüber diskutiere, dann mache ich manchmal die Bemerkung, 3/4 der täglichen Nahrung, überhaupt der Nahrung, ist verarbeitet. Wenn Sie diese weglassen, dann wird es ganz schön übersichtlich, was die herkömmlichen Lebensmittel angeht. Und dann diskutieren wir an der Stelle weiter, dann diskutieren wir über die Qualität der Nahrung. Aber das ist nicht allen gegeben, weil diese Information, die da nötig ist, halt eben auch nicht überall alle ankommt. Und mit Sicherheit, das sind so Schätzungen, die wir haben, etwa bei 20% der Bevölkerung überhaupt nicht ankommt. Und darüber, da haben wir auch keine Antworten, zum Beispiel aus dem Bildungssystem heraus.
Wenn man denn keine industriellen Nahrungsmittel verwenden will, wird es natürlich mühsam und kostet auch Zeit und Geld. Darüber reden wir später noch. Eckhard Heine aus Hamburg hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Heine.
Schönen guten Abend alle zusammen.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich wollte für ein Thema sagen, für meine Begriffe ist das nur eine Wohlstandsdebatte. Für den Fall, als Beispiel, wenn uns mal wieder schlechter geht, auf was für Ereignisse auch immer, ob Krieg gibt, Naturkatastrophen, was weiß ich, und es gibt nichts mehr Großartiges zu essen, ich glaube, dann haben wir die Sorgen nicht mehr.
Mhm. Also Sie beschreiben das als eine Sorge. Man könnte doch auch so beschreiben, wir haben die Möglichkeiten, Herr Heine. Sie haben als Mensch die Möglichkeiten zu entscheiden, was
ja,
esse
nein,
ich.
Das kann man so sehen. Aber primär ist es doch das Wohlergehen, das ist eine, ob ich nun Veganer bin, streite, oder ob ich Vegetarier bin, bestreite, das ist doch nicht mein Lebensprinzip. Mein Lebensprinzip ist, dass mir allgemein gut geht.
Mhm. Achten Sie denn darauf?
Lebensmittel, Essen und Trinken, ich glaube, brauche ich zum Leben. Mhm. Ohne das kann ich ja nicht leben.
Inwieweit achten Sie auf Ihre Gesundheit, wenn Sie etwas zu sich nehmen?
Ich kann nicht sagen, ich bin 1,86 groß, 82 Kilo. Und bin vollkommen gesund, habe keine Probleme. Ich habe das bei Belastung EKG gemacht, 175 Watt, ich bin 70 Jahre alt. Und Blutwerte, keine Ausreise, alle innerhalb der Referenzbereich.
Das heißt, Sie können lustvoll essen?
Bitte?
Sie können lustvoll essen?
Ich kann genussvoll essen. Man darf sich auch nicht zu sehr einbilden, wenn ich was Besonderes kaufe, was die heute alle in der Werbung machen, da kommt was Besonderes. Das muss jeder selber entscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Man soll sich nicht so von der Werbung einbläuen lassen.
Das ist eine These, Herr Heine, die würde ich gerne mal weitergeben an Herrn Heindl als Ernährungswissenschaftlerin, an Frau Heindl. Wissen Sie was darüber? Entscheiden die Menschen eigentlich tatsächlich selber, was sie essen, oder unterliegen sie einer Manipulation?
Ich würde mir wünschen, dass sie es selbst entscheiden, aber wenn ich die Botschaften aus der Wirtschaft, und zwar die ganz gezielten Botschaften aus der Wirtschaft, die ich zentral auf den Nenner bringe, dass wir mehr von diesen Dingen essen sollen, während die Wissenschaft teilweise sagt, ist weniger, das prallt aufeinander. Aber diesen Botschaften können sich Menschen nicht entziehen und ganz besonders Kinder und Jugendliche nicht entziehen. Und wenn wir als Gesellschaft da nicht einschreiten und einen Raum auch schaffen, wo diese Botschaften nicht eindringen oder aber auch anders reflektiert werden können, dann weiß ich nicht, wie wir es schaffen können, aus diesem Überfluss, der, wie Sie vorhin sagten, ja in vielen Haushalten auch dann dazu führt, dass so viel weggeworfen wird. Das ist ja absurd und horrende, wenn man sich vorstellt, wo wir da gelandet sind.
Herr Wippermann, wenn Sie Herrn Heine hören aus Hamburg, der sagt, ich bin gesund, ich esse, wie es kommt, ich esse das, was mir Spaß macht, ist er eigentlich ein glücklicher Mensch im Vergleich zu den anderen?
Ich hoffe das sehr, aber er gehört natürlich zu einer Generation, zu der ich auch gehöre, die mittlerweile nicht mehr im Produktionsprozess stehen, die nicht mehr den Leistungsstress haben, die auch nicht mehr den Paarungsstress im Allgemeinen haben. Und wenn man ein bisschen jünger schaut, sagen wir bei denjenigen, die eben heute zwischen 20 und 30 sind, sieht die Welt ganz anders aus, als wenn ich 70 oder 80 bin. Mhm. Und ich glaube, wir sehen einfach eine Gesellschaft, die im Umbruch ist, und wir unterschiedliche Standpunkte haben, je nach Lebensabschnitt.
Herr Elrod, Sie sind der Psychologe in der Runde. Auch an Sie die Frage, handeln die Menschen eigentlich eigenständig, selbstständig, wenn es um das Essen, um die Nahrung geht, oder welchen Zwängen unterliegen sie?
Gut, es gibt natürlich sicherlich ökonomische Zwänge. Das heißt, nicht alles ist möglich, was man vielleicht beim Essen gerne hätte. Wenn wir auch im Schnitt nur vielleicht 12% dessen, was wir zur Verfügung haben, fürs Essen ausgeben, das ist ja eigentlich unendlich wenig. Da fragt man sich, warum es nicht dann auch 15 oder 20% sein können, so wie das in anderen Ländern dann der Fall ist.
Sie sprechen jetzt von der Haushaltskasse.
Ja, ne? Genau, von der Haushaltskasse. Also nicht jeder kann sich alles leisten, das beim Essen. Das gilt jedenfalls heute auch noch. Und das hatte ich vorhin schon kurz berichtet, die Essentscheidungen, die wir da so tagtäglich treffen, das sind Entscheidungen, die wir nicht von vorne bis hinten jeweils durchdenken. Wenn wir das machen würden, dann würden wir aus dem Supermarkt überhaupt nicht rauskommen, wenn wir da einmal zum Einkaufen reingegangen sind, weil wir quasi jedes Produkt in die Hand nehmen würden, jede Alternative, das ein paar Mal umdrehen, die Zutatenliste lesen, vielleicht auch die Nährwertinformationen lesen, Mindesthaltbarkeitsdatum, dann die Menge fürs Geld vergleichen und so weiter und so weiter. Und weil das alles unendlich komplex wäre, werden viele dieser Entscheidungen einfach auf Gewohnheitsbasis getroffen, so wie man es immer getroffen hat. Es hat etwas damit zu tun, was ich gelernt habe in der Kindheit. Natürlich hat auch Werbung einen Einfluss. Meine Peer Group hat einen Einfluss, also die Menschen, die um mich rum sind. Und so gesehen ist das Essverhalten in den einzelnen Essentscheidungen eigentlich gar kein in dem Sinne bewusstes Verhalten, sondern ein hochgradig automatisiertes Verhalten.
Ich bin gerade noch bei Ihrem Bild. Man ist im Supermarkt und guckt auf dies und guckt auf das. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die Informations- und die Aufklärungspolitik läuft, soll ich doch auf all das achten. Wie viel Fett ist im Joghurt, wie viel Zucker ist im Müsliriegel? Ich soll doch auf all dies achten.
Gut, nicht jeder muss es tun, aber heute, ich meine, das kann man auch als Vorteil begreifen, heute ist das so, dass das alles unendlich viel transparenter ist, als es das früher war. Weil auf jedem verpackten Lebensmittel eine Zutatenliste drauf ist, auf jedem verpackten Lebensmittel ist auch eine Nährwertinformation drauf. Und ich kann dann als Verbraucher, wenn das für mich nun besonders wichtig ist, ich kann danach entscheiden. Fakt ist allerdings, dass viele Menschen das aus vielfältigen Gründen eben gerade nicht nutzen.
Das Wort Ernährungsverwirrung hatten wir schon in der ersten Hälfte unserer Sendung geschaffen von Frau Heindl. Ist das auch Verwirrung für den Verbraucher, für den Esser, für den Koch, dass er sich immer überlegen muss, mache ich das jetzt richtig?
An wen richten Sie die Frage?
Ach so, ich dachte, ich hätte den Namen gesagt, Frau Heindl. Ja, alles gut. Ich meinte Sie, ja, wunderbar.
Ich gehe noch mal darauf ein, auf die Informationsmöglichkeiten, die wir haben, die nun leider, das zeigt meine Forschung, zur Desorientierung und Verwirrung bei vielen führt. Und ich spreche wirklich von Anteilen in der Bevölkerung, sagen wir 20%, wo es auch gar nicht ankommt, das, was wir uns vielleicht wünschen. Ich spreche nicht von der Mitte der Gesellschaft, die wunderbar davon profitiert und lebt von all den Informationen. Da, glaube ich, muss uns in der Zukunft noch eine Menge mehr einfallen, wie diese Botschaften auf den Produkten, sofern sie, wann sie sich überhaupt erschließen kann, dass diese wirklich der Orientierung dienen. Da habe ich meine großen Zweifel, wie die Situation im Moment ist.
Um die Irritation aufzulösen, Frau Heindl sitzt im Studio in Kiel und wir sehen einander nicht. Insofern gab es diese kleine Irritation. Herr Wippermann.
Ja, ich glaube, es gibt vor allen Dingen eine große Diskrepanz zwischen werblicher Ansprache und den Erkenntnissen, den Informationen, wie Produkte hergestellt werden, wie Tiere leben, wie überhaupt sozusagen die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, entstehen. Und diese Diskrepanz zwischen, sagen wir, journalistischer Arbeit auf der einen Seite und werbliche Arbeit auf der anderen Seite ist genau das, was im Moment die Reibungsflächen in der Gesellschaft darstellen und auch den Streit hervorrufen. Und viele Leute gucken eben nicht auf die Fakten, sondern sie achten darauf, was sagen zum Beispiel NGOs, was sagen Gruppen in der Gesellschaft zu bestimmten Situationen, wie Dinge hergestellt werden oder welche Wirkung Produkte haben oder welche Effekte wir zum Beispiel über Zucker haben oder über Fette haben.
Herr Ellert, klären Sie uns mal auf als Psychologe, warum trinken Menschen plötzlich nur noch laktosefreie Milch oder Sojamilch oder Mandelmilch, obwohl sie gar keinen ärztlichen Befund haben, der sie dazu zwingt?
Ich habe mal in einem Gespräch mit einer Göttinger Kollegin der Göttinger Tageszeitung habe ich mal gesagt, dass der Ernährungsstil der Menschen heute ein Stück weit auch eine Art Haustier ersetzt. Man hat also etwas, um das man sich kümmern kann und kümmern muss. Und das soll jetzt einfach ein Beispiel dafür sein, für den Mehrwert, für die Menschen, die das tun, wenn sie zum Beispiel plötzlich etwas haben, nachdem sie ihr Leben sortieren können. Also eine gewisse Ordnungsstruktur, eine gewisse Leitplanke und eine gewisse Komplexitätsreduktion, das sind alles erstrebenswerte Dinge und das bekommt man automatisch, wenn man sagt, man achtet jetzt auf Laktose, egal ob man den Befund hat oder nicht. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, es gibt natürlich die Menschen, die tatsächlich keine Laktose vertragen, es gibt die Menschen, die tatsächlich kein Gluten vertragen und die sind jetzt da völlig ausgenommen, weil es dort ja dann wirklich ein handfestes medizinisches Argument gibt, sich so zu verhalten. Aber bei den vielen, die Produkte kaufen, obwohl es überhaupt gar keine Diagnose gibt, die haben den Mehrwert einfach dadurch, dass sie eine neue Ordnungsstruktur in ihrem Leben haben, Komplexität reduzieren können und vielleicht sogar eine neue Familie bekommen, nämlich einfach plötzlich ganz nah an den anderen sind, die auch laktosefrei einkaufen und wenn sie sich im Laktosefrei-Forum anmelden, dann auch viel Zuspruch bekommen und eine Art von neuer Familie und neuer Identität generieren können.
Albrecht Nö aus Beutzenburg. Guten Abend, Herr Nö.
Guten Morgen. Guten Abend. Ja, natürlich.
Sie sind schon ein paar Stunden weiter.
Ja, ich bin schon weiter. Gedanklich zumindest.
Gut.
Ich habe nämlich noch was gelesen. Ich wollte nur ganz kurz dazu was sagen. Hektisch zu treiben, das ist die geistige Windstille. Manchmal ist es wirklich so, wenn du kein Problem hast, dann mach dir eins. Und da fühle ich mich gerade, in diesem Stichwort fühle ich mich gerade sehr aufgehoben. Weil ich nicht verstehen kann, warum das so alles verkompliziert werden darf und muss. Ich bin selbst Diabetiker Typ 1, also nicht Typ 2, 1,97, 88 Kilo, also kein breiter Mensch. Aber wissen Sie, es geht einfach um die Frage, ich bin von der Ernährung her herangeführt worden, meine Mutter ist Diätassistentin, die ist zwar inzwischen auch ein bisschen kräftiger geworden, aber es geht darum, dass wir Rohkost von Kindesbein an einfach um den Teller hacken. Mhm. Da gab es keine Diskussion.
Das heißt, bei Ihnen, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Nöhl, es gab eine klare familiäre Entscheidung, so ernähren wir uns. Was mich irritiert, ist Ihre erste Aussage, wer schafft denn welches Problem, wo Sie sagen, hier wird ein Problem geschaffen?
Eine vernünftige Ernährung ist einfach nur mal, wenn man lesen kann. Der ist eindeutig ein Vorteil, das gilt auch für eBay. Ich bin Diabetiker, ich muss alle Beipackzettel lesen, wegen Kohlenhydrate und Ping und Puff. So, und das habe ich aber nicht vorher, nicht jetzt danach gehabt, also ich hatte das jetzt seit 30 Jahren, sondern es ist im Prinzip, es ist einfach eine Nummer, ich habe reingeguckt, was da drin ist.
Ja.
So, und wenn ich das nicht will, dann schmeiße ich es weg, dann kaufe ich es nicht. Aus die Maus.
Schaffen wir uns ein Problem oder sind wir zu problembewusst, Frau Heindl? Die Frage geht nach Kiel. Wenn wir heute Abend in diesem Umfang über Essen reden, sind wir zu problematisch? Noch schärfer formuliert, nehmen wir uns die Lust am Essen?
Ich finde es nicht problematisch, darüber zu diskutieren, aber so an manchen Stellen möchte ich schon einwerfen, wie wir darüber diskutieren und die Bedeutung dessen, was sich die Menschen schaffen, dann eben über ihre Essstile oder über dem Kult, den sie mit anderen teilen, dann betone ich nochmal ganz deutlich, wir als Wissenschaftler müssen an der Stelle besser die Mechanismen der Kommunikation verstehen. Das heißt also, warum machen die Menschen das nicht, die Tatsache, ob nun Unverträglichkeiten und so weiter vorliegen. Aber warum kommunizieren sie sich so? Und ich glaube, an der Stelle können wir ein erhebliches Stück weiterkommen, um dann nachher an den Stellen, wo Essen wieder einfacher wird oder eben auch normaler wird, also nicht weiter problematisiert wird, um das zu nutzen. Und das sind für mich die zentralen Bereiche Ernährungsbildung und Beratung.
Herr Wippermann, Sie sind Trendforscher in Ihrem Bezeichnung steckt das Wort Trend. Ich mache es mal ganz platt. Ist es auch schick, heute zu sagen, ey, ich esse was anderes?
Ich glaube, es dreht sich nicht darum, etwas anderes zu essen, sondern etwas zu essen, was andere für wertvoll erachten. Und es gibt eine Gruppe der Foodies, also derjenigen, die begeistert sind, genau zu wissen, welche Zutaten sie beim Kochen verwenden oder wie die Produkte hergestellt worden sind. Und ich glaube, diese Idee, dass wir uns um das Essen insgesamt eine kulturelle, ritualhafte Verhaltensweise angewöhnen, ist vor allen Dingen in Großstädten zu beobachten und natürlich bei Menschen, die relativ gut finanziell gestellt sind und die natürlich auf der einen Seite beschleunigt essen und dann sich Zeit nehmen, etwas zu zelebrieren, was früher ganz selbstverständlich, ganz regelmäßig eingenommen wurde.
Also in der Woche den Pappbecher vom Chinesen und am Wochenende dann am Tisch mit der Tischdecke und den Kerzen.
So ungefähr.
Rainer Kumm aus Hamburg. Guten Abend, Herr Kumm.
Ja, guten Abend. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Mein Ansatzpunkt ist einfach der, dass meine ganze persönliche Vita, ich bin jetzt gerade mal schon 60, in vielfältiger Weise mit dem Essen verwoben ist, glücklicher und weniger glücklicher Weise. Das heißt, ich habe viel zu spät gemerkt bei meiner ersten Frau, dass die ihre Anorexie eigentlich ihr Leben lang nie wirklich überwunden hat. Die hatte einfach einen nicht enden wollenden Kontrollzwang. Es gab ständig Ärger ums Essen. Und irgendwann war es dann auch vorbei mit der Ehe. Und ich denke, das ist auch das Wichtigere, der wichtigere Aspekt. Entschuldigung. Das ist hier, abgesehen von einsehbarer, gezielter Lebensführung, zum Beispiel aus ethischen Gründen Vegetarier zu sein oder aufgrund von Nahrungsmittelunverträglichkeit bestimmte Nahrungsformen einzuhalten, geht es aber eher um einen Trend, um eine psychologische Verfasstheit, um Kontrollzwänge mehr als um Essen an sich. Und das ist ja, denke ich, auch das Thema heute.
Was meinen Sie mit Kontrollzwänge?
Na, da spreche ich von meiner ersten Frau, die ständig kontrollieren musste. Das ist ja bei anderen, also in zwanghafter Weise kontrollieren musste.
Wobei das ja ein Krankheitsbild ist, ne?
Ja, genau, sage ich. Aber ich habe das lange Zeit, wenn man jetzt selbst da als Angehöriger mit betroffen ist, sieht man das erstmal nicht so. Ich habe dann eine Weile gebraucht, um dahinter zu kommen. Gut, sicherlich, da haben Sie recht.
Ich würde gerne
das Krankheits... Aber es ist auch eine Frage, was sozusagen sich als gesellschaftliche Verfasstheit oder als gesellschaftlicher Trend dahin abbildet. Und das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, mit dem meine Vita verknüpft ist, sozusagen, ich war eine Zeit lang Kindergärtner, wenn man so will. Und da gehört es immer dazu, in der Morgenrunde dann gemeinsames Frühstück zu machen und dann erstmal sagt Flöhe hin. Aber irgendwann haben wir sie alle am Tisch, denn wir jetzt sitzen jetzt zusammen am Tisch und es ist ein ganz wichtiges Ritual.
Mhm.
Und vorhin wurde ja auch gerade erwähnt, die aufgesplitterten Familien und merkwürdigen Essverhalten. Also Essen ist immer Kommunikation und soziale Kohäsion.
Ja.
Und ich versuche das in meinem Leben so gut wie möglich durchzuziehen, indem ich eben auch selber viel koche, wo es möglich ist.
Herr Kumm, wenn Sie in dem, dieses schöne Wort, Sie haben als Kindergärtner gearbeitet, dieses Wort, glaube ich, ist unter Erziehern ein bisschen verpönt, aber ich nehme es gerne. Und Sie haben versucht, die Kinder an den Tisch zu kriegen. Was waren die Schwierigkeiten, diese Kinder?
Stil der Einrichtung.
Bitte?
Das war nicht meine Obsession, sondern das war einfach so üblich im Tagesablauf.
Ja, und waren die Kinder immer bereit dazu?
Ja, mehr oder weniger. Und wenn dann einer sagte, nee, ich will jetzt nicht, ich habe meine Gummibärchen, dann wurden die Gummibärchen eben beschlagnahmt.
Mhm. Klare Erziehung, Herr Kumm. Ich danke Ihnen für diese Gummibärchen, Frau Heindl. Ich glaube, das ist das praktische Bild, was Sie wissenschaftlich unterfüttern.
Hm? Ja, Sie fragten vorhin gerade den Anrufer, was bringt denn die Kinder an die Tische? Und da kann ich auf jeden Fall bei jüngeren Kindern durch die vielen Einrichtungen, die ich beraten durfte, sagen, es sind gute Geschichten, die mit dem Essen verbunden werden. Wenn an den Tischen nicht über Gesundheit geredet wird oder das irgendwie durchscheint, sondern dass das eine Ernährung ist, die den Bedürfnissen der Kinder genügt, das setze ich einfach mal voraus, denn da hat man heute alles geklärt. Aber wenn an den Tischen, wo die Kinder sitzen, sie sitzen dort gerne und es werden Geschichten erzählt, da ist doch, glaube ich, ganz schöner Entwicklungsbedarf. Und deshalb freue ich mich sehr über das, über den Kommentar eben.
Peter Meier oder Meier Peter? Guten Abend nach Hamburg.
Guten Abend in die Runde.
Meier Peter oder Peter Meier?
Peter Meier.
Peter Meier, sehen Sie, bei mir ist es nämlich andersrum, aber Peter Meier. Guten Abend, Herr Meier.
Ja, ich würde mich freuen, wenn man den Beruf des Hauswirtschafters oder der Hauswirtschafterin oder der Hauswirtschaftsleitung oder der Hauswirtschaftsmeisterin wieder einführen würde und der Bevölkerung durch Frauen, die diesen Beruf haben, auch ein Bewusstsein schafft für gesunde Ernährung. Meine Frau ist Hauswirtschaftsleiterin. Wenn die also am Wochenende schon die Sonderangebote liest, dann macht sie das nicht, um Geld zu sparen und billiges Schweinefleisch einzukaufen, sondern um einfach preisbewusst einzukaufen, aber trotzdem Qualität. Mhm. Und die Zubereitung von Speisen, wie Beachtung des Nichtunterbrechens der Kühlkette, Hygiene in der Küche und so weiter, das und auch das Zubereiten von den natürlichen Nahrungsstoffen ohne die ganzen E's, ohne Zucker, das zeigt, dass man tatsächlich Appetit kriegen kann. Mhm. Machen Sie mal Pfefferminztee aus dem Garten, nehmen Sie mal Fenchel aus dem Garten. Ich habe zum Beispiel 20 Kilo Sauerkraut in so einem großen Topf, der überwintert da. Also meine Kollegen in der Verwaltung, wo ich bin, die gucken sehr disgusted. Also sie gucken entsetzt, wenn ich sage, also ich esse jetzt mal einen Pfund Sauerkraut und dann auch noch mit Buttermilch. Es gibt also jedes Mal Gelächter und es gibt gar kein Gesundheitsbewusstsein, sondern diese Fastfood-Ketten sind tatsächlich ein Ran. Und viele Kollegen gehen Döner essen, viele Kollegen machen schnelles Essen. Es bringt sich kaum einer was mit. Man kann ja doch in den Tupper-Topf heute von mir aus rote Beete mit Kartoffeln, das reicht doch. Aber das Bewusstsein ist nicht da, denn man ist jetzt krank und das ist schade.
Ja. Herr Meier, Sie sagen, das Bewusstsein ist nicht da. Ihre Frau ist Hauswirtschaftsleiterin oder
Leitung, ja.
Und Sie können
sie
doch
ist auch in einem Ja.
Sie können doch was dazu sagen, wie viel Zeit und Mühe macht es, vom Urprodukt ein Essen herzustellen? Also auf industrielle Nahrungsmittel oder wie auch immer zu verzichten, sondern Sie haben jetzt das Sauerkraut, Sie haben diesen Weißkohlkopf vor sich und daraus soll Sauerkraut werden. Ehrlich gesagt, ist es da nicht bequemer, zur Dose zu greifen?
Nein, der Dampfdrucktopf hilft Ihnen also schonend, jedes Naturprodukt, Fenchel aus dem Garten, rote Beete oder Möhren oder Erbsen, oder alles, was Sie da rausholen, innerhalb von Minuten vitaminschonend zu garen.
Gut.
Und auch was bissfest ist, das ist natürlich eine Einstellungssache. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, Sie können das Essen natürlich so weich kochen, dass Sie nur noch schlucken müssen. Aber genau das ist heute die vielen Menschen, die am Arbeitsplatz sitzen, essen Kantinen essen oder sie gehen zum Dönerladen und sie essen alles TK, alles Tiefkühlkost.
Herr Wippermann, ja, ich würde gerne mal Herr Mayer, Herrn Wippermann fragen, ist es so, dass die Menschen, wenn wir jetzt Herrn Mayer hören, der sagt, wir machen noch alles selber, dass die Menschen gar nicht mehr die Zeit haben, das so zu machen?
Es gibt eine Statistik, die mich immer wieder fasziniert, und zwar ist es die Pizza-Statistik, wie viel Tiefkühlpizzen verkauft werden und wie viel warme Pizzen geliefert werden. Und man sieht, früher war es so, dass vor allen Dingen gefrorene Pizzen geliefert worden sind, die man dann warm gemacht hat. Heute ist es so, man lässt sich warme Pizzen bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Hinweis darauf, dass die Leute jede Minute versuchen zu sparen, um Essen zuzubereiten. Und natürlich genau die Lieferdienste, die im Moment massiv anfangen, in den Großstädten ihre Dienstleistungen anzubieten, dabei sind, eigentlich die Zeit des Essens noch weiter zu komprimieren.
Die Zeit des Essens oder die Zeit der Zubereitung?
Ich würde sagen, die Zeit des Essens, also der Zubereitung, die ist ja sowieso ausgelagert, aber die Erwartung sozusagen, ich habe jetzt Hunger und ich möchte innerhalb von einer Viertelstunde eine warme Pizza haben, egal wie auch immer sie schmeckt, ist etwas, was jedenfalls statistisch dramatisch zugenommen hat.
Herr Ellert, als Psychologe, müssen wir das gesellschaftlich akzeptieren, dass unser Leben so eng getaktet ist, dass wir nicht mehr in der Küche stehen, sondern möglichst schnell etwas aus dem Backofen ziehen wollen, was wir möglichst noch aus der Aluminiumverpackung essen?
Ich glaube, dass viele Menschen nicht so richtig glücklich sind mit dieser Entwicklung. Und natürlich kann man als Individuum beschließen, dass man an allen Stellen, an denen man Einfluss nehmen kann, etwas anders macht. Ich war jüngst in Berlin und was Lieferdienste und Co. angeht, ist das wahrscheinlich auch die Hauptstadt dieses Landes. Und dort merkt man eines ganz deutlich, dass es nämlich einen großen Qualitätssprung gibt, was auch diese ganze schnelle gelieferte Verpflegung angeht. Also da gibt es den ganz starken Trend, dass das eben nicht mehr die Pizza ist, sondern dass da einfach auch ganz viel Frisches geliefert wird. Und wir hatten da zum Mittagessen, es ging um das Thema Lieferdienste, dann haben wir eben Lieferdienste bemüht, um uns ein Urteil erlauben zu können. Und die haben uns dann einen Vollkornbagel geliefert, sehr köstlich, mit vielen frischen Zutaten, mit Bio-Putenfleisch da drauf. Dazu gab es noch einen Salat, ein Getränk der Wahl. Also das ist schon mal eine andere Hausnummer, was den Gesundheitsaspekt angeht, als die Pizza das ist. Und das ist etwas, was in der Zukunft sicherlich viel häufiger verfügbar sein wird. Einfach ein schnelles Essen, was auch einen höheren Anspruch an Gesundheit erfüllt.
Das heißt doch aber, Frau Heindl, wenn wir das mal weiterdenken als Ernährungswissenschaftlerin, wir brauchen eigentlich in den Wohnungen keine Küche mehr.
Um Gottes Willen, das mögen zwar vielleicht Entwicklungen, die man auch aus dem Amerikanischen kennt, mag so sein, aber ich bin ziemlich sicher, auch jedenfalls die Trendforschung, die ich kenne, dass es so nicht sein wird, selbst nicht im sozialen Wohnungsbau. Ich würde gerne nochmal auf den Anrufer eingehen, weil ich finde es schade, dass da etwas untergegangen ist, der Hinweis auf bestimmte Berufsfelder, also wie die hauswirtschaftliche Kraft, Hauswirtschaftsleiterin und so weiter. Sie sitzen in Hamburg und haben dort vor Ort in Hamburg einen der größten Träger für Kindertagesstätten bundesweit. Und dort ist etwas gelungen, und zwar mit dem Engagement von Hauswirtschafterin, Hauswirtschaftsleiterin, dass in jeder Einrichtung, diese 178 Einrichtungen, frisch gekocht wird. Und da tut sich etwas an den Tischen. Das würde ich mir gerade für jüngere Kinder mehr wünschen, flächendeckend wünschen. Und da, ich komme immer wieder darauf zurück, warum ist es uns das nicht wert, in der Gesellschaft das zu finanzieren?
Wird das denn auch nach Hause getragen dann oder erlebt dieses Kind diesen, in Anführungsstrichen, Luxus nur in der Kindertagesstätte?
Es ist so, dass diese Kindertagesstätten von morgens 6 bis abends 6 geöffnet sind. Und da können Sie sich vorstellen, diese Zeit, die dabei entsteht, ist schon mal eine prägende Zeit. Wenn jetzt in ähnlicher Weise in Schulen das fortgeführt würde, und dann könnten durchaus 16 bis 18 Jahre schon dabei herauskommen, wo ein Raum erlebt wird, ich nenne es auch einen kommunikativen Raum, wo etwas anderes angeboten wird. Und dann in meiner entspannten Reaktion muss ich mir vielleicht gar nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, so in welche Welt kommt denn das Kind zurück. wenn dort Verantwortung getragen wird, dann hat es etwas anderes erlebt. Und dann kann ich nur schlussfolgern, wenn man dann später eigene Entscheidungen trifft, da sind so prägende Phasen dabei, dann kann man davon ausgehen und auch hoffen, dass es darauf zurückgreift.
Ich hatte vorhin gesagt, brauchen wir denn überhaupt noch eine Küche? Und da schmunzelte der Trendforscher Peter Wippermann. Wird es aus Ihrer Sicht als Trendforscher irgendwann so sein, dass wir keine Küche mehr haben, sondern nur noch Stehhocker und einen Stehtisch und dann möglichst schnell satt werden?
In bestimmten Bereichen wird es so sein. Ich glaube, dass das amerikanische Vorbild auch in Europa allmählich zu beobachten ist. Tatsächlich können wir das aber in einer sehr viel abgeschwächteren Form sehen. Wenn man sieht, wie begeistert Menschen den Thermomix kaufen, wie die Zeitschriften die Rezepte sozusagen veröffentlichen, dann weiß man, dass hier ja auch eine neue Form des Essens zubereiten massenhaft akzeptiert wird auf einem hohen Investitionsniveau. Also es kostet ja auch eine ganze Menge, das Gerät anzuschaffen. Aber das, was interessant ist, dass wir eben viele ganz unterschiedliche Stile haben. Und ich glaube, das ist ja erstmal ein Reichtum, den wir haben. Und ich glaube nicht, dass man zentral sagen sollte, wie man zu essen hat, sondern jeder hat die Möglichkeit, wenn er jedenfalls wirtschaftlich einigermaßen gesettelt ist, sich für die Art und Weise der Ernährung zu entscheiden.
Wenn er auch die Zeit hat, oder?
Das ist ja ein wirtschaftlicher Faktor. Also in dem Moment, wo ich sozusagen wenig Zeit habe, bedeutet es auch, dass ich meistens extrem wenig Geld habe und noch mehr arbeiten muss.
Und dann bekommen die Kinder die Fertigpizza.
Oder sie essen Schulspeisung, die leider nicht so ideal ist, wie man sie theoretisch machen könnte.
Frau Heindl, Sie nicken gerade wieder innerlich, ne?
Ich nicke innerlich und dachte bei der Gelegenheit an eine wunderbare Studie, die kommt, glaube ich, von der Universität Gießen, wo man sehr sorgfältig, also auch mit guten Methoden untersucht hat, wie sich die Mütter, und zwar durch alle Berufsfelder, äußern zur Ernährung am Familientisch. Und es wird nicht von gesunder Ernährung gesprochen. Und da ist eindeutig dabei herausgekommen, was Qualität angeht, zum einen, aber dass der entspannte Umgang mit diesem ganzen Thema und das, was dann an den Familientischen erscheint, dass da eine Flexibilität angemessen ist. Diese drei Mahlzeiten, die ich vielleicht erlebt habe, die fast schon wie ein Zwang daherkamen zu früheren Zeiten, das waren aber auch andere Zeiten, dass Flexibilität in den Familien ist den allen Mitgliedern erleichtert. Nur mal ein Beispiel, wenn man sich vielleicht einmal am Wochenende inklusive Kochen und Vorbereiten und Essen und Einkaufen und Vorschlägen trifft, dann hilft es den meisten Familien, wenn sie unter der Woche wesentlich flexibler damit umgehen können. Und die Menschen, Familien, in denen weniger Geld ist, die fühlen sich, das zeigt auch diese Studie, sehr unter Druck gesetzt.
Tanja Jericho aus Wentorf. Guten Abend, Frau Jericho.
Hallo, guten Abend. Ich dachte schon die ganze Zeit, was ich sagen will, das passt eigentlich gar nicht. Aber jetzt hat der Trendforscher ja doch was gesagt, wo es dann doch passt, was ich sagen wollte, denke ich.
Wir machen es passend, also, keine Sorge.
Also erstmal schönen Dank, dass ich da auch was zu sagen darf. Was mir so die ganze Zeit im Kopf schwebt, es gibt ja nun in der Regel dann finanziell ganz gut ausgestattete Leute, doch auch eine Menge, die das Essen so sehr wie eine Religion betreiben, also wie so ein Kult, muss man vielleicht eher sagen. Also die so in dieser ganzen Flexibilität dann sich eben eine Art aussuchen, dass sie sehr, sehr viel Wert auf Essen legen. Da wird dann nicht mit irgendeinem Pfeffer gewürzt, sondern der ist von was weiß ich woher importiert oder man hat aus dem letzten Urlaub irgendwo sich dann ein ganz besonderes Chili mitgebracht oder sowas und das wird jetzt ganz fein säuberlich darüber gerieben und schmeckt natürlich ganz anders, als wenn man ein anderes Chili nehmen würde, klar. Und das sind dann in der Regel eigentlich ganz säkulare Leute, die auch kein bisschen irgendwie eine andere Religion pflegen, aber ich habe dann auch den Eindruck, dass sie das Essen so zelebrieren, ja, wie vielleicht ein Priester das Abendmahl. Also, oder dass es in die Richtung geht.
Wie reagieren Sie darauf?
Ein bisschen albern, Entschuldigung. Ja. Ich sage da eigentlich meistens gar nicht so viel dazu, weil ich mal denke, wenn das wirklich ihr Kult ist, dann trete ich ihn ja doll auf die Füße, wenn ich dazu jetzt irgendwas sehr Kritisches sage. Mhm. Also ich war dann eigentlich nur sehr vorsichtige Bemerkungen. Also ob das dann, ja, das, was weiß ich, dass es ein Käsebrot auch getan hätte, aber das war dann eben ein Baguette mit einem, was weiß ich, ein Cream Cheese und so. Ja, also.
Würden Sie denn solche Menschen, wo Sie dies erlebt haben, zu sich zum Essen einladen?
Ja, klar. Und ich würde dann Pellkartoffeln mit Quark anbieten. Mhm. Habe ich schon gemacht. Und das kommt eigentlich auch immer ganz gut. Also, das ist, weil es dann, das ist ja dann auch eigentlich ein ganz natürliches Essen, so irgendwie ganz, na, da ist ja auch nicht viel dran, so viel fabriziert. Das gefällt dann in der Regel schon ganz gut. Und ja, eigentlich könnte man auch mal so einfach essen, kommt dann. Aber naja, also ich weiß noch, als mein Sohn klein war, der ist jetzt schon ziemlich groß, da hatten wir häufig jemanden zum Mittagessen zu Gast, dessen Vater eben alleinerziehend war und aber mittags nicht viel zu Hause sein konnte. Und dann haben wir eben ja meistens erst späten Nachmittag zusammen gegessen, wenn wir halt alle dann da waren. Und haben wir häufig so ganz einfache Essen gegessen und der Vater hatte auch eher so ein, jetzt mache ich mir was ganz besonders Tolles, das dauerte dann 3 Stunden und das ist dann, naja, manchmal ist einfach auch mehr, glaube ich.
Wir nehmen mal die Pellkartoffel mit Quark und fragen mal den Ernährungspsychologen Thomas Elroth, was Frau Jerichow da beschreibt. Ist das so eine Art, das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ist das eine Art gesellschaftliche Spaltung? Die einen schmücken sich, wir haben dieses Salz aus dem Mittelmeerraum und die anderen haben das Salz, was unten im Regal im Supermarkt steht?
Essen wurde schon immer als Distinktionsmerkmal gebraucht und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wie das gehen kann. Die einen unterscheiden sich auf einer anderen Ebene, denen ist Essen dafür nicht wichtig und wieder andere, die überhöhen das Essen derart, dass es fast ja zu einer Religion wird, wie das eben beschrieben wurde. Ein Kollege aus der Schweiz, David Bossart, hat mal gesagt, bei den vielen Bio-Jüngern, die es heute gibt, ersetzt der Bio-Supermarkt oder der Kauf im Bio-Supermarkt den Kirchgang. Was das als Bild einfach sehr schön beschreibt, da wird quasi der eigene Ernährungsstil dramatisch überhöht. Und wieder andere beschreiben das als Gastrosexualität. Das heißt also, man versucht quasi aus dem ganz besonderen Salz aus Tibet oder dem Pfeffer irgendwo aus Fernost, versucht man das höchste Geschmackserlebnis zu zaubern. Und das ist eigentlich eine Art von Lebensinhalt geworden. Und in der Tat gibt es viele Menschen, die dann einen Schritt zurück machen und sagen, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Also ich gehe diesen Weg nicht mit.
Mhm. Was sagt der Trendforscher dazu? Gibt es einen Trend, der zunimmt, dass man sagt, wenn ich schon esse und wenn ich koche, dann möchte ich auch den anderen zeigen, dass ich was ganz Besonderes tue?
Mir fällt auf, das gibt immer unterschiedliche Gruppen. Das, was im Moment interessant ist, dass diejenigen, die sich für jung, dynamisch und gebildet halten, plötzlich anfangen, Getränke aus Einweggläsern zu trinken und der Meinung sind, das ist jetzt das Neueste und Beste und Designgläser aus den 80ern geradezu verpönen. Mhm. Die Idee, dass man Pellkartoffeln mit Quark isst, sozusagen als Höchstgenuss, würde in die gleiche Kategorie fallen. Es geht eigentlich um authentisches Essen, um handgemachte Pommes frites, um Burger, die in irgendeiner Weise eben nicht industriell gefertigt sind. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Gruppe, die sich entwickelt hat gegen die Industrialisierung des Essens.
Tanja Jerichow, vielen Dank für Ihren Anruf zum Thema Religionsersatz. Jan Marquardt aus Hamburg.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Marquardt.
Ich bin 27 Jahre alt und ich wollte mal für Sie und für die Zuhörer schildern, wie ich so die Essenskultur in meiner Generation wahrnehme. Mhm. Und Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Essen vielleicht ein bisschen als Zeitlast wahrgenommen werden kann. Und ich muss sagen, so ein bisschen, zum Teil ist das so, aber ich nehme es so ein bisschen schizophren tatsächlich wahr. Auf der einen Seite wird die Zunahme von bestimmten Mahlzeiten, gerade morgens und mittags, eher so als Zeitraub betrachtet und man versucht es so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Gerade bei uns in der Firma mittags ist immer wieder so die lästige Diskussion, oh, was machen wir denn heute Mittag? Und auf der anderen Seite, und das ist, finde ich, so ein bisschen Schizophrene, gehört gerade in meiner Generation Essen teilweise auch zum Lifestyle. Also wenn wir uns mit Essen beschäftigen, dann ist es im Prinzip ein Event. Wir bereiten das vor, wir laden Leute ein, wir machen uns Gedanken darüber, was kochen wir denn. Dann geht man gemeinsam einkaufen, dann kocht man gemeinsam und macht sich wirklich wirklich dann auch mal komplett Mühe und nimmt sich dafür 2-3 Stunden Zeit. Also es ist dann entweder das eine Extrem oder das andere Extrem.
Nun ist das eine ja die alltägliche Versorgung und das andere ist wahrscheinlich die Ausnahme. Wie oft machen Sie denn solche Events, wie Sie das nennen?
Einmal die Woche vielleicht.
Doch.
Wenn es hochkommt.
Ja. Ja. Aber sonst geht es mir darum, Sie haben so schön gesagt, was machen wir denn heute Mittag, wenn es ums Mittagessen geht in Ihrem Büro? Was machen Sie denn dann?
Ja, letztendlich geht es entweder darum, was bestellen wir oder wer hat was dabei oder wo gehen wir heute essen. Das ist dann eher immer so die Qual der Wahl und was geht am schnellsten tatsächlich.
Und wenn Sie abends nach Hause kommen, was gibt's dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so ein anderes Thema, das mir auf dem Herzen liegt. Also ich für meinen Teil, ich habe nie gelernt, wie man kocht, ehrlich gesagt. Also ich habe es zu Hause nicht gelernt, aber ich habe es auch in der Schule nicht gelernt oder anderswo. Insofern bin ich so ein typischer Kandidat, der sich entweder, wie gesagt, so richtig viel Zeit nimmt, dann lese ich mich auch in so ein Rezept ein und gebe mir Mühe und lerne mich quasi in das Thema ein. Ansonsten ist für mich Kochen eher eine Qual. Und dann mache ich es mir einfach. Dann bestelle ich irgendwas oder ich nehme irgendwas in Anführungsstrichen Industrielles, irgendwas Fertiges.
Oder Spaghetti.
Oder Spaghetti mit Pesto. Habe ich immer da.
Pesto ist natürlich auch fertig.
Natürlich.
Sie haben aber einen wichtigen Satz gesagt, Herr Marquardt. Von wem lerne ich eigentlich kochen? Oder wer bringt mir das bei? Haben Sie Ihrer Mutter was abgucken können?
Ja, zum Teil. Aber nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich habe mir hier und da was abgucken können von meiner Großmutter. Eher als von meiner Mutter, muss ich sagen.
Was zum Beispiel?
Ich habe mir mal in aller Ausführlichkeit zeigen lassen, wie man eine Gans zubereitet. Weil sie es so gut gemacht hat.
Gut, Weihnachten steht vor der Tür. Sie können sich ja mal richtig nach vorne üben. Ja, gut. Aber das ist ein ernstes Thema, Herr Marquardt. Und ich bin dankbar, dass Sie das sagen. Und ich würde gerne mal Frau Heindl fragen, als Ernährungswissenschaftlerin. Wie ist das denn? Wir reden über Essen und da ruft uns jemand an, 27 Jahre alt. Mhm. Ja, von wem lernt denn diese Generation eigentlich, sich was zuzubereiten?
Also die Veränderung liegt natürlich dann daran, was sehen Sie, was erleben Sie. Erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle aber nochmal aufgreife, denn das ist bisher noch gar nicht gefallen, aber durch den Anrufer jetzt thematisiert. Wir haben verschiedene Formen der Gemeinschaftsverpflegung und die in Betrieben, was dort angeboten wird. Da haben Betriebe, die ein gutes Gesundheitsmanagement haben, längst begriffen, wenn sie für die Mitarbeiter entsprechend für Angebote sorgen, dann trägt das letztendlich auch dazu bei, dass sie Mitarbeiter an sich binden können. Das haben große Untersuchungen gezeigt. Wiederum eine weitere Möglichkeit, durch die Gemeinschaftsverpflegung Einflüsse zu nehmen und dass dieser junge Mann vielleicht sich dann auch wirklich auf die Events konzentrieren kann, erlebt vielleicht durch diese Gemeinschaftsverpflegung aber doch dann auch Ideen. Und ansonsten wird es so bleiben, dass an den Tischen in die Gemeinschaften, in die wir geboren werden, die Gemeinschaften, in denen wir leben und lernen und lieben, wenn Sie mögen, dass dort die Einflüsse entstehen für das, was wir essen und wie wir dann auch lebenslang mit uns selber umgehen, was das Thema Essen angeht. Und der letzte Punkt ist aus meiner Sicht immer wieder, und wie wir uns darüber erzählen, das heißt also, wie unsere Kommunikation ausfällt.
Herr Wippermann, wenn wir diesen 27 Jahre alten Hörer gehört haben, wissen Sie, was als Trendforscher darüber? Trendforscher gucken ja nach vorne. Ich würde gerne mal nach hinten gucken. Welche Rolle spielt Tradition, wenn wir über das Essen und Kochen reden? Hat Tradition einen Platz?
Ich glaube, dass wir eine ganz einfache Regel uns anschauen können. Alles, was verschwindet, gewinnt an Wert. Das erklärt die Retro-Trends in der Vergangenheit, die wir seit vielen Jahren beobachten können. Wenn wir eben gehört haben, dass es ein Event ist, gemeinsam zu kochen, dann war es früher sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Es ist sozusagen im Wert auch gestiegen. Und die Idee, dass wir wieder Fähigkeiten haben, Speisen zuzubereiten, macht uns wertvoller innerhalb von unserer Gemeinschaft.
Herr Elroth, als Ernährungspsychologe, ist das eine Lücke, dass diese Generation der 20- bis 30-Jährigen, ich behaupte jetzt mal was, nicht kochen kann?
Ich darf sagen, dass ich das gerne auch auf die 40- bis 50-Jährigen ausdehnen möchte, denn auch die haben das nämlich nicht mehr richtig gelernt. Und in der Tat ist das so, dass innerhalb von zwei Generationen ist das praktische haushalterische Wissen oder auch Kochwissen, das ist einfach nicht mehr weitergegeben worden an die nächste Generation. Und das hängt vor allen Dingen an der Situation, dass es keine Hausfrau mehr gibt oder gab, wie es das früher gab, sondern die Familienmutter ist zur Berufstätigen geworden, hat dann selber nicht mehr gekocht, hat einfach gearbeitet in dieser Zeit. Die Familienstrukturen sind kleiner geworden und so ist dieses ganze praktische Wissen, was die Großmütter ja noch hatten, ist einfach nicht mehr weitergegeben worden. Und damit haben wir gar nicht die Kompetenz, die Fertigkeit, aus den Grundzutaten etwas zu machen, weil wir sie nicht praktisch gelernt haben.
Ist das das Leben der Kochshows?
Ja, natürlich. Also die Kochshows einmal verheißen sie, hier kannst du schnell nachlernen. Das ist natürlich eine Illusion, weil man Schnipseln und so etwas einfach praktisch tun muss. Das kann man nicht lernen, wenn man es auf dem Fernsehbildschirm sieht. Das ist der eine Aspekt dabei. Und der andere Aspekt dabei ist, dass die Kochshow einfach ein wenig die Sehnsucht inszeniert, doch gemeinsam mit anderen zu kochen und zu essen. Und man holt sich quasi seine Tischgesellschaft oder seine Kochgesellschaft, die holt man sich virtuell in das Wohnzimmer, indem man die Kochshow schaut. Mhm. Und heute muss man sagen, in der jungen Generation, von wem lernen die kochen? Von YouTube. YouTube ist einfach der Kochlehrer der Jungen. Und ein YouTube kann natürlich nicht alles das leisten, was die Oma, die noch alles perfekt praktisch konnte, leisten konnte.
Gisela Bögemann aus Bremen. Guten Abend, Frau Bögemann. Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 5:05. Aber es ist ganz wichtig, weil Sie passen da nahtlos dran an das, was wir gerade hörte.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Na, dann los.
Das ist also genau mein Gedanke. Da es ja heute die Familie in dem Sinne nicht mehr gibt, wo eben die sogenannte Hausfrau sich ums Essen und Trinken kümmert und Kinder über ihre Mutter lernen und das Essen kochen herangeführt werden, frage ich mich, warum nicht schon längst Ernährungslehre ein Schulfach geworden ist. Mhm. Das müsste sich ja nicht durch die ganzen Jahre schlingeln, aber doch zumindest vielleicht für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wo die Kinder lernen, was braucht mein Körper, wozu sollte ich das essen, was sollte ich lieber weglassen. Sie haben ja gar keine Ahnung, was sind Proteine und. Und wir müssen uns nicht wundern, dass die Kinder immer dicker werden und einfach sich in den Supermärkten sozusagen ernähren und die Industrie ihnen sagt, was gesund ist.
Bleiben wir mal in der Schule, Frau Bögemann. Denken Sie das auch so weit, dass es in der Schule, das gab es ja früher, auch Küchen gibt, wo man dann am Herd was lernt?
Also ich habe selber zwei erwachsene Kinder, die wiederum und vier Enkelkinder. Und ich gehöre noch zu den althergebrachten Hausfrauen, sogenannten Hausfrauen. Ich habe also mal zu Hause gekocht und meine Kinder haben noch die herkömmliche Familie erlebt. Mhm. Aber dann fing es an, dass man in den Schulen sagte, wir wollen also nicht, dass die Kinder sollen alle frühstücken und sie sollen alle, also bitte liebe Hausfrauen, die ihr zu Hause seid, kommt in die Schulen und bereitet unseren Kindern das Frühstück. Mhm. Das habe ich abgelehnt, weil ich mir gesagt habe, nein, man muss die Familien erziehen. Ich kann das ja nicht auslagern. Dann sehen ja Kinder gar nicht, wie Ernährung hergestellt wird.
Frau Bögemann, die Zeit geht zu Ende. Ich danke Ihnen für diesen Impuls, weil ich würde gerne noch die Runde fragen. Und wir sind ein bisschen visionär. Der Trendforscher hat es leicht. Wir haben das Jahr 2030. Was wird da in deutschen Küchen stattfinden, Herr Wippermann?
Man wird es mit Sicherheit nicht vereinheitlichen können. Es wird ganz, ganz unterschiedliche Essstile geben. Eins wird sicherlich zunehmen, die Idee, dass man mit dem Essen gleichzeitig seinen Körper konditionieren kann. Die Entwicklung hat angefangen, wenn man das Stichwort Powerfoods anschaut, wenn man das Thema Selbstdesign anschaut. Also Essen wird wichtiger.
Thomas Elroth als Ernährungspsychologe, wir schreiben das Jahr 2030. Was wird in den Küchen und am Esstisch stattfinden?
Die Informationstechnologie wird noch einen viel größeren Anteil haben, auch was das Essen angeht. Wir werden viel mehr über uns selbst als Person wissen, über unsere Gene, über unseren Stoffwechsel, werden den in Echtzeit messen können und können dann auch unsere Ernährung quasi anpassen an unsere persönlichen individuellen Voraussetzungen.
Frau Heindl, als Ernährungswissenschaftlerin, was denken Sie 2030?
Es wird in den Küchen eine große Vielfalt geben an technischen Möglichkeiten, die sich jetzt schon zeigen, auch an Qualitätsmöglichkeiten. Aber ganz entscheidend wird das davon abhängig sein, wie die nächste Generation an die Hand genommen wird im Hinblick auf all diese Themen. Und dass es eben nicht mehr absurd ist, auch Dinge frisch zuzubereiten, denn das ist möglich.
Frau Heindl, vielen Dank nach Kiel. Herr Elroth, vielen Dank nach Göttingen. Und Herr Wippermann, vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Studio und sich die Zeit genommen haben, wo man normalerweise vielleicht genüsslich am Esstisch sitzt. Das war der Themenabend. Wir sprachen heute Abend über Essen als Kult. Gehört Ernährung zum Lebensstil? Die Redaktion dieses Themenabends hatte Petra Lehnert. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Ihnen einen schönen Abend, gute Nacht und für morgen guten Appetit. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.